Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Biobäuerin Anja Radetzky. Ihr wird gerne nachgesagt, sie sei eine echte Kuhflüsterin, würde die Körpersprache der Tiere bestens deuten können. Insofern lernen wir heute vielleicht noch ein paar Brocken Kuhisch für Anfänger. Herzlich willkommen, Frau Radetzky.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Radetzky, wie geht es dem Silvesterkälbchen?
Das Silvesterkälbchen, das ist so braun-weiß geschecktes kleines Tierchen. Wir haben es Lupi genannt und das springt jetzt seine Loopings durch den Stall, durchs Stroh mit zwei anderen Kälbchen, die inzwischen geboren sind und den Mamis dabei.
Das kam Silvester, ein Beispiel dafür, eine Bäuerin ist immer im Dienst.
Ja, aber wenn die Kühe das selber machen, dann geht es ganz unkompliziert.
Also die Kühe machen das selber, aber sie sind doch wahrscheinlich dabei, oder?
Ja, ich bin so die begleitende Hebamme.
Die begleiten, wunderschöner Ausdruck. Frau Radetzky, sie hat sich mit ihrer Familie, mit ihrem auch für Ökobauern sehr besonderen Hof einen großen Traum erfüllt. Einen Traum, der jede Menge Arbeit macht. Und von beidem wird sie uns erzählen, vom Traum und von der Arbeit. Frau Radetzky, Pferdeflüsterer, das ist ein fester Begriff, seit Robert Redford einen im Film verkörperte. Von einer Kuhflüsterin hatte ich bislang noch nichts gehört. Man nennt sie so. Flüstern Sie tatsächlich?
Tatsächlich bin ich ziemlich still und bewege nur meinen Körper. Aber sonst, ja, das ist beim Pferdeflüsterer eigentlich auch ähnlich, ne? Dass er da im Roundpen mit den Pferden frei arbeitet. Und das ist auch so die Grundtendenz bei den Kühen.
Was macht denn so eine Kuhflüsterin? Wie kommunizieren Sie mit Ihren Tieren?
Ich bewege mich impulsartig, also ich gehe auf die Kuh zu, dann kommt erst eine neutrale Zone, dann macht die Kuh quasi nichts. Näher ran kommt eine Beobachtungszone, da sehe ich schon die Ohren, klappen nach hinten. Wenn ich nämlich das Auge der Kuh sehen kann, kann sie auch mich sehen. Und wenn ich noch näher komme, kann ich einen Bewegungsimpuls setzen in der Bewegungszone. Und
dann Bewegungsimpuls?
Also ich gehe einfach auf sie zu, auf okay. Gut Deutsch. Am besten auf den Hüftknochen, den Hüftknochen anpeilen, dann kommt man nicht vorne in die Kampfzone. Und wenn die Kuh sich bewegt, gehe ich wieder zurück und sage damit danke, dass du reagiert hast. Und so kriege ich die auch schön sensibel. Und dadurch hören sie auf mich sozusagen. Das reicht als Danke. Die brauchen kein Lob und kein Leckerli. In Ruhe gelassen werden ist dann Lob genug.
Das klingt erstmal richtig kompliziert.
Ja, aber ist nicht so kompliziert. Ist dann eher wie so ein Tanz auf der Weide. Aber ich achte tatsächlich auf alle Zeichen, die mir die Tiere geben. Ich achte darauf, wie die Herdenstruktur ist, weil das ist der Unterschied zum Pferdeflüstern, dass ich halt meistens mit einer ganzen Herde arbeite und nicht nur mit Einzeltieren. Und dann sehe ich halt, die senkt gerade den Kopf oder die Herdenbewegung, die Köpfe gehen alle nach rechts. Da, wo die Kuh hinguckt, da geht sie auch hin. Das ist so.
Nun ist auch eine friedliche, ausgewachsene Kuh. Ich schätze mal 10-mal so schwer wie sie. Und wenn sie sich mit ihren Zonen da irgendwie mal vertunt und die Kuh pufft sie einmal, dann fallen sie um. Also ich meine, so einfach ist das doch nicht. Muss man da nicht so ein bisschen Sicherheitsabstand auch halten?
Also so dicht gehe ich tatsächlich nie ran, dass die mich umpuffen kann. Ich hatte schon mal einen Unfall, da habe ich das gemacht. Daraus konnte ich natürlich auch lernen und musste mein Trauma auch aufarbeiten. Generell ist es aber so, dass die Kühe viel Respekt vor mir haben oder vor Menschen allgemein. Also unsere Herde ist wirklich sehr gut trainiert und die halten einfach gut Abstand.
Sind Sie denn durch Ihr Verhalten, Frau Radetzky, für die Kuh sowas wie ein Chef?
Ja, bin die Leitung. Die Oberkuh. Manche nennen mich immer stolze Kuh, dann war mir das immer ein bisschen peinlich, aber wahrscheinlich stimmt das eigentlich schon.
Wie kriegt man denn eine ganze Herde dazu, zum Beispiel eine Weide zu wechseln?
Da kann man im Zickzack hinter der Herde hin und her gehen. Dadurch gibt man immer wieder Impulse auf einzelne Kühe und geht weg von denen, gibt also auch wieder nach. Und dann kann man quasi wie ein T sich das vorstellen. Also wenn man im rechten Winkel läuft, genau da lang laufen die Tiere. Und spannend wird es da natürlich, wenn sie wo lang gehen müssen, wo sie noch gar nicht waren. Ne? Also wir haben jetzt das erste Mal die Kühe mit den Pferden, die wir neu haben.
Wenn ich mit ihnen auf die Weide käme, würden die dann friedlich bleiben oder würden die, nach dem Motto reagieren, was will die da und jetzt nehmen wir die Hörner mal lieber runter?
Nee, die sind alle entspannt und finden es ganz lustig, wenn mal jemand zu Besuch kommt, sind ja sonst unter sich.
Frau Radetzky, Sie sind nicht von Kindesbeinen auf einem Hof groß geworden. Wo haben Sie denn all das gelernt, also so mit Tieren umzugehen, dass es offensichtlich da eine engere Verbindung gibt, als es in normalen oder konventionellen Bauernhöfen, wo es auch enge Verbindungen gibt, das wollen wir nicht kleinreden, aber bei Ihnen ist sie offensichtlich noch enger. Wo haben Sie das gelernt?
Ich durfte keine Haustiere haben und habe mir dann immer bei den Leuten drumherum, den Nachbargrundstücken, Tiere gesucht, war mit Hunden unterwegs, mit Pferden habe ich viel gearbeitet, habe mir das auch ziemlich selbst entwickelt. Da gab es dann noch kein YouTube, wo ich jetzt einfach viele Impulse auch draus ziehe. Und ich habe dann Ökolandbau und Vermarktung studiert und bin dann schon in die Tierrichtung sozusagen gegangen und habe eigentlich in den Praxiszeiten so dazwischen immer meinen Umgang mit den Tieren verfeinert und habe da eigentlich einen guten inneren Instinkt, was wie passieren muss.
Aber so richtig gelernt, Kuhflüstern, vielleicht sogar das Wort, haben Sie in Kanada?
Genau, ich bin nach dem Studium dann nach Kanada gegangen, nach Saskatchewan und habe von Kelly, einer Rancherin, alle Grundfertigkeiten gelernt. Sie hatte das selber beim Begründer der Methode, bei Bud Williams, gelernt. Und wir hatten nur noch eine offene Tränke bei minus 50 Grad und alle Tiere mussten zu dieser Tränke hin. Das war natürlich ein sehr intensives Üben.
Kein Stall?
Nee, keine Ställe da. Es gibt hohe Zäune, 2 Meter hohe Zäune, die den Wind brechen und alle Tiere sind den ganzen Winter lang draußen. Da habe ich auch gesehen, was Rinder aushalten können, wofür sie gemacht sind.
Mhm. Und in Kanada ist alles besser, oder wie?
Nö, oder was da schwieriger ist die Fleischindustrie und dieses, ja, wenn die Kelly Kühe verkauft hat, dann hat sie mit ganz Nordamerika konkurriert. Und das ist natürlich echt hart. Also da gibt es auch weniger Ökobewegungen und da bin ich ganz froh, wieder zurückgekommen zu sein.
War dieser Hof, auf dem Sie Kuhflüstern gelernt haben, es gibt so ein Wort dafür, Low-Stress-Stockmanship, ein stehender Begriff, war der so ein klein bisschen esoterisch?
Nee, gar nicht. Also total bodenständig und immer harte Arbeit. War nicht so spirituell da jetzt.
Aber schon so eine Art Yoga für Kühe, oder?
Nee, es ist schon, also es ist nicht ganz so hart wie die irgendwie normalen Cowboys arbeiten, aber es ist schon, also wir haben da 5 Stunden Kettle Drives gemacht, das muss da schon auch laufen. Also es ist jetzt nicht so ein Etepetete-Ding. Ne? Also die Kühe funktionieren, die laufen da lang, wo man das will. Wenn nicht, reitet man ein bisschen schneller und zweigt die da ab. Und ich hab's, ja, war schon echt hart, also immer von morgens bis abends und schon anstrengend auch. Also fand ich jetzt gar nicht esoterisch.
Was man bei Ihnen immer raushört, ist, dass das Bemühen, das tiefe Interesse, dass es den Tieren, wenn sie uns schon versorgen mit Milch und mit Fleisch, dass es ihnen gut gehen soll. Jenseits dieser inneren Zufriedenheit, das zu machen und das anders zu machen, merkt man das irgendwie bei Ihnen als Kunde am Fleisch, an der Milch?
Ich denke schon, also wenn Kühe viel Gras fressen und auch im Winter verzichten wir auf Silage, die bekommen also nur Heu, gibt es schon andere Inhaltsstoffe. Ich denke, je unverarbeiteter die Produkte sind, umso mehr Nährstoffe sind auch noch drin enthalten und können uns gut ernähren. Und natürlich haben wir gar keine irgendwelche chemischen Einflüsse in unseren Produkten. Also ich denke, das macht schon einen Unterschied. Man muss vielleicht den Geschmack auch wieder entwickeln, ne? Auch für unsere Region hier. Bei Wein spricht man ja vom Terroir. Und ich denke auch bei unserem Käse zum Beispiel, es ist halt, sonst gibt es da keine Käserei in der Gegend. Das muss also, die Geschmäcker müssen sich da wieder entwickeln. Natürlich schmeckt es anderes als in der Toskana oder in Frankreich, aber trotzdem lecker, anders halt.
Und was machen Sie, wenn so ein, sagen, Sie ziehen auch die Bullen groß, 2 Jahre, wenn die geschlachtet werden, wo geschieht das?
Jetzt ein paar Dörfer weiter, also schon noch ein kleiner Schlachthof, bin ich ganz froh, dass es den noch gibt. Und ja, dann haben wir eine Einzeltierabfertigung. Es ist also nicht so, dass sie da stundenlang warten und mitbekommen, wie alle anderen getötet werden, sondern ich bringe ein einzelnes Tier hin. Der Fleischer ist da auch, finde ich, immer besonders, wenn so Gravenzmänner wirklich ruhig sind, Ruhe ausstrahlen, bevor er es dann schießt. Und so kann ich das auch bis zum Ende sehr gut mittragen.
Anja Radetzky und ihr Mann Janusz bewirtschaften ganz nah an der polnischen Grenze den Ökohof Stolze Kuh. Frau Radetzky, wie kam es zu dem Namen? Wie muss man drauf sein, um seinen Hof so zu nennen, Stolze Kuh?
Ja, wir leben in Stolzenhagen. Das ist also schon mal eine Annäherung. Und wir sind beide stolze Eltern geworden, bevor wir den Hof gegründet haben. Und da ist mir aufgefallen, wenn wir die Kälber den Kühen nicht wegnehmen, sondern die weiter am Euter trinken lassen, dann sind es auch stolze Kühe. Und stolze Kühe tragen natürlich ihre Hörner.
Da sind wir schon mittendrin in dem, was Sie anders machen. Sie nehmen den Kühen die Kälber nicht weg, sondern sie lassen das Kalb bei der Mutterkuh trinken die ganze Zeit, bis es groß ist?
Genau, also nicht ganz, bis es groß ist. Irgendwann reicht es dann. Dann sehe ich auch, dass die Kälber ein bisschen parasitär werden und die Kühe denken, oh Mann, jetzt schon wieder. Also so 4, 5 Monate sind
die Kälber. Wie das so ist bei Müttern.
Genau, irgendwann reicht es mal, mit dem Stillen zumindest. Und da ist aber tatsächlich auch die Parallele zum Menschen. Die Kühe und Rinder sind auch Säugetiere. Und ich denke, wir sollten denen dieses Grundbedürfnis nicht wegnehmen. Wenn wir das machen, kommt es nämlich zu Krankheiten, zu Verhaltensstörungen. Und ja, mich erfüllt es richtig, den Kühen das zu ermöglichen, das zu erlauben.
Gehen wir das nochmal ein bisschen durch. Eigentlich ist das ja merkwürdig, dass Kühe nicht streiken, wenn man ihnen die Kälber wegnimmt, dass sie weiter Milch geben. Mhm. In der konventionellen Haltung von Tieren ist das üblich. Sie machen das anders, also die bleiben, glaube ich, eine Woche bei der Mutter. Und wie geht es dann weiter?
Genau, also wir machen so ein kombiniertes Modell, dass eine Kuh ihr Kalb behält, wenn sie ein zweites adoptiert. Das liegt daran, dass die Weiden sehr weit voneinander verstreut sind, die wir bewirtschaften können. Und dann können wir nie die Kühe, die wir melken und die Ammen, also die Kühe, die die Kälber versorgen, zusammen auf einer Weide haben. Mhm. Und deswegen dieses Kombimodell und diesen Trennungsmoment gibt es natürlich trotzdem, der natürlich oft kritisiert wird, auch konventionell. Und da ist es so, dass wir die Zaun an Zaun entwöhnen und dadurch schreien die nicht nacheinander, sondern können sich weiterhin besuchen, nur halt nicht aus dem Euter trinken.
Ich habe mich ganz naiv gefragt, Frau Radetzky, Kuhamme werden, muss die Kuh da Lust drauf haben? Kann man ihr ein zweites Kalb einfach so unterschieben oder geht das immer glatt?
Sie muss schon Lust drauf haben und ich denke, das sind auch so ziemlich meine Fähigkeiten, das zu sehen. Wird das was mit ihr? Hat sie Lust auf weitere Kälber? Und genau, Lupi gewöhnt sich jetzt gerade schon an die Maya, hat noch zwei Freunde dabei und ja, das gelingt ganz gut. Also ich war gestern auch erstaunt, das ist denen halt eigentlich ziemlich egal, aus welchem Euter sie trinken, aber aus dem Euter trinken finden sie schon schön.
Machen sie das aus Tierliebe?
Mit den Kälbern jetzt? Mhm. Ja, gute Frage, warum mache ich das? Ich denke, das ist meine Pflicht als Bäuerin.
Also sie erwirtschaften dann aber doch erheblich weniger Milch, wenn Lupi bei Mama trinkt, statt das Milchpulver mit Wasser verdünnt aus dem Eimer. Wie viel erwirtschaften sie denn im Vergleich zum konventionellen Betrieb an Milch mit ihren Kühen?
Ja, es ist tatsächlich ein Drittel bis die Hälfte weniger, wenn die Kälber selber trinken. Ich denke aber, zuerst ist die Kuh halt für die Kälber da und dann erst für uns. Deswegen ist es für mich in Ordnung. Und unsere Strategie ist, uns unabhängig zu machen von der Milchindustrie und dadurch halt auch einen eigenen Milchpreis bestimmen zu können.
Die finanzielle Seite, genau, die wollen wir später nochmal ausführlich besprechen, denn das ist ja ein großes Thema auch in so einem Ökohof. Ich möchte erst nochmal mit Ihnen so einen Rundgang machen durch den Hof, stolze Kuh, um zu wissen, was sie anders machen. Sie sagten auch, die Kühe haben bei ihnen die Hörner. Die haben sie normalerweise, ja, werden die, glaube ich, abgebrannt beim Kälbchen. Wozu braucht eine Kuh die eigentlich?
Genau, also die Hornansätze werden beim Kalb sonst ausgebrannt. Und sagen auch viele Bauern, dass sie das nicht gerne machen. Sie müssen es halt, damit die Kuh in den Stall reinpasst, in das System. Und wir haben die Kühe auf der Weide, da können die sich gegenseitig voneinander ausweichen. Und sie brauchen die schon für die Kommunikation. Also die nutzen die, ja, wie ein Hund, wenn man den kopiert, die Rute abschneidet, der kann auch nicht mehr so deutlich kommunizieren wie mit Rute.
Wie kommuniziert eine Kuh mit dem Horn?
Also indem sie ihren Kopf senkt zum Beispiel, ne? Dann streckt sie die Hörner zum Gegenüber.
Ach, das heißt dann, ich bin wütend?
Zum Beispiel.
Ah, so. Ja, die Kühe mit Hörnern, die sich sehr um die Tiere kümmern, die dürfen bei ihren Müttern zumindest eine lange Zeit bleiben und haben dann ihre Amme. Was machen sie noch gänzlich anders?
Wir ziehen auch die männlichen Kälber auf, was nicht so üblich ist. Also wird ja viel über das Wegwerfkalb gesprochen. Ich fand es total schön jetzt, dass, als die Kälberpreise so niedrig waren, mich das nicht mehr tangiert hat. Wir haben letztes Jahr alle Bohlenkälber behalten und es waren 30 von 40 männlich. Also es war schon herausfordernd und ist auch weiter herausfordernd. 2 Jahre lang ziehen wir die jetzt auf und schlachten sie dann selber. Und übernehmen da halt auch Verantwortung und schieben die nicht ab nach sonst wohin.
Aber Bullen sind ja nun tendenziell aggressiver als Kühe. Ich habe gehört, in einem Buch, was Sie geschrieben haben über Ihren Lebensweg, die sind bei Ihnen auch so auf der Weide, dürfen da einfach rumspazieren.
Dadurch sind sie auch schön ausgeglichen. Also sie können gegenseitig kabbeln, können ihr Testosteron abkämpfen.
Heißt das, sie tun, und was Bullen am liebsten tun, nämlich Sex mit Kühen?
Das auch, genau. Natürlich haben sie auch Sex mit Kühen. Also die Deckbullen, die Mastbullen nicht. Also nicht alle tun wir in die Kuhherde reinschmeißen, das wäre ein ziemlicher Tumult. Aber ja, die sind einfach echt entspannt und die lernen von klein auf, gut mit den Menschen, auf den Menschen zu reagieren, dadurch, dass sie halt mit der Kuh mitlaufen. Das macht es sehr angenehm und einfach.
Ich glaube, ich habe hier eine Frau im Studio zu Gast, der das Schimpfwort dumme Kuh nie über die Lippen kommt, nee, oder?
Auf keinen Fall. Wer die Kuh als dumme Kuh beschimpft, der kann das mal sich als Spiegel vorhalten.
Wie klug sind Kühe Ihrer Erfahrung nach, Frau Radetzky?
Ich finde das eine schwierige Frage. Ich denke, die sind schon sehr komplexe Herdenwesen, sehr soziale Tiere. Und die lernen total viel, also so wie bei Schweinen man den Namen ruft und dann kommt es zum Futter. Das funktioniert bei Kühen auch, genau wie bei Hunden und Pferden. Also kann man denen das beibringen. Und ich denke halt, wenn sie in ihrer natürlichen Umgebung leben können, dann ist es halt auch ein lebenswertes Leben und dann kann sie auch ihre Reflexe und Instinkte gut ausleben und nutzt die nicht gegen den Menschen. Ne?
Aber das ist schon immer ein Balanceakt. Also sie wollen die Tiere möglichst naturgemäß aufziehen, leben lassen. Sie wollen, höre ich zumindest raus, auch ein gutes Gewissen haben. Und gleichzeitig ist ein Hof ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist natürlich immer ein großer Balanceakt.
Genau, das ist halt, die Kühe sind nur da, weil wir das so machen. Sonst würden die nicht leben. Und sind ja auch alte Rassen. Ich denke, das ist ein erhaltenswertes Gut. Sie weiden im Nationalpark. Also man kann das wirklich sehr gut verbinden, mit der Natur zu wirtschaften. Und dann wirklich auch mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern in einen engen Kontakt gehen, damit sie auch verstehen, was macht die Bäuerin und der Bauer eigentlich da und warum ist es so viel wert und können das auch besser wertschätzen. Ich denke, das ist dann so ein wirklich ganzheitliches Bild.
Anja Radetzky besucht uns heute, 31 Jahre jung, Biobäuerin. Frau Radetzky, ganz oft kommen Landwirtinnen ja selber aus der Landwirtschaft, haben von Kindheit an einen Hof kennengelernt. Bei Ihnen war das gar nicht so. Wie sind Sie aufgewachsen? Woher kommen Sie?
Ja, ich komme ja aus Sachsen und bin da schon ländlich aufgewachsen, aber halt ziemlich normal. Also nicht so ein Fokus auf Essen oder Landschaft drumherum.
Und wer hat dann letztlich den Keim gezündet?
Ich denke, meine Uroma, die hatte einen ziemlich guten Selbstversorgergrad. Und ja, irgendwie mit ihr Bären zu pflücken, das hat mich wahrscheinlich ziemlich in meiner Entwicklung unterstützt.
Und anfangs waren es auch gar nicht die Kühe, sondern eher die Pferde, habe ich aus dem Buch gelernt, in dem Sie Ihren Lebensweg beschreiben, im Dumont Verlag erschienen von Anja Radetzky. Anfangs waren es eher die Pferde, oder?
Genau, ich bin schon ein Cowgirl und wollte dann halt mit den Pferden auch noch mehr erleben und wirklich mit Pferden Kühe treiben und bin also schon Western geritten. Und die Pferde sind wirklich sowas, mich getragen zu fühlen und einen krassen Freiheitsdrang auszuleben. Und das energetisiert mich dann auch ziemlich, ne? Irgendwie mit einem Handpferd noch über die Wiese zu galoppieren.
Jetzt packen Sie ganz viele Monate Ihres Lebens in ein paar Sekunden. Sie sind eben in Kanada gewesen auf dieser Pferde-Ranch mit Sack und Pack und Hund sogar. Yeah. Wie war das?
Ja, schon echt weit weg und ganz anders, aber ich bin da wirklich gut angekommen und habe gemerkt, ja, das ist es. Und es war schön, mit der Kelly alleine zu sein und auch wirklich trainiert zu werden, vorbereitet zu werden für meinen Herdenmanager-Job, den ich ja jetzt habe, so neudeutsch. Und mit diesen immer am Start zu sein für die Tiere, konfrontiert zu werden auch. Das war schon auch herausfordernd. Aber ich wurde gut begleitet sozusagen.
Sie waren Cowgirl.
Ja.
Also Reiten ohne Sattel.
Oder auch mit Sattel.
Oder auch mit Sattel.
Genau.
Zwischen lauter Cowboys.
Ja, schon die zum Cowgirl? Schon viele Cowboys. Genau.
Was sagten die zum Cowgirl?
Da wurde man eigentlich ganz gut integriert. Da gab es schon ein paar Cowgirls vor mir und die wussten, was wir können. Und tatsächlich ist es auch so, in den Feedlots, in den großen Massentierhaltungs- Maststationen gibt es sehr viele Cowgirls, weil die halt tatsächlich einen sensibleren Blick haben, wenn irgendwer krank wird oder wenn irgendwer schlapp ist. Und ich denke, das kommt da, kann jeder so mit seinen Fertigkeiten mit dem Lasso und Kuh festhalten, können die Männer dann halt ein bisschen besser.
Was haben Sie denn jenseits der Tiere von dieser für Sie offensichtlich sehr wichtigen Zeit in Kanada mitgenommen?
Ah, muss ich mal drüber nachdenken. Also schon, gerade weil ich im Winter da war und mit den Elementen so stark konfrontiert war, wusste ich, was mein Körper aushalten kann und habe ich da erfahren und wie viel mir das auch wert ist, ne? Also wirklich dahin zu gehen, wo es mich hinzieht und das umzusetzen, was meine Träume sind. Ich glaube, das war da ein sehr wichtiger, sehr deutlicher Impuls.
Sind Sie ein Mensch, der wirklich sein eigenes Ding macht?
Muss ich immer machen. Ja. Fanden meine Eltern auch immer anstrengend, glaube ich.
Na, es ist insofern erstaunlich, weil ihr eigenes Ding dann ja zusammen mit ihrem Mann dieser Hof wurde an der polnischen Grenze. Den haben sie seit
fünf, sechs
Jahren. Und sie haben diesen Hof gegründet ohne eigenes Land, ohne eigenes Geld. Wie verrückt muss man da sein?
Mit nur Flusen im Kopf sozusagen. Wir haben auch viele Landwirte und Landwirtinnen gesagt, was habt ihr da vor? Das ist doch Quatsch. Das war ja gerade der Milchpreis super runter. Und wir wussten aber, wenn wir anfangen, dann versuchen wir es einfach mit allen Idealen umzusetzen. Und wir wussten auch, wir kriegen wahrscheinlich keinen Kredit von der Bank. Wir haben ja keine Sicherheiten. Wir haben wirklich aus Hartz IV gegründet. Und mein Mann sagt dann immer, lieber 100 Leute im Rücken als eine Bank im Nacken. Und damit sind wir sehr weit gekommen. Also wirklich
bleiben
mit
wir
der
mal
alternativen
Step by Step.
Finanzierung.
Wie gründet man einen Hof ohne Geld, ohne Bank, ohne Land?
Man erzählt Leuten davon, was man vorhat. Und dann sagt man, hier, ihr könnt Kuhanteile zeichnen. Und dann sind innerhalb von 6 Wochen 50 Kühe im Briefkasten gewesen.
Was ist ein Kuhanteil?
Das ist ein Zettel, sozusagen wie ein Privatdarlehen funktioniert das. Und ja, die Leute können uns in uns investieren oder in unsere Idee eigentlich viel mehr.
Also ein ganz normaler Anteilsschein, wie man ihn auch...
Genau, wie sonst auch Aktien an.
Eine Aktie.
Ja, es ist ein Anteil.
Und wie haben Sie Zinsen gezahlt, beziehungsweise Wertsteigerung dann gemacht für Ihre Aktionäre,
Co-Aktionäre? Genau, das muss schon gering sein. Also ich denke, das Zinssystem ist auch ein ziemlich großes Übel, warum wir auch so mit unserer Umwelt umgehen. Aber bei uns gibt es 2,5% in Hofprodukten. Und jetzt werden vielleicht ganz viele fragen, kann ich da noch mitmachen? Nee, die Kühe sind natürlich keine Blase, sondern die sind gedeckelt. Also alle Kühe sind finanziert. Und vermehren sich natürlich trotzdem fröhlich weiter. Und ja, das war ein guter Start. Die Käserei haben wir dann ja mit Crowdfunding finanziert. Und Hühner hatten wir zwischendurch auch noch mit Genussanteilen. Also da gibt es wirklich viele Ideen.
Sie haben sich an Leute gewandt, die ebenso träumen wie Sie?
Ja, das ist tatsächlich, wenn die jetzt auf unsere Weide kommen, dann stecke ich die immer ziemlich an. Dadurch, dass ich halt meine Vision so stark lebe und sie einen Anteil daran haben, fühlen sie auch, als wenn sie ihre Ideen umsetzen.
Also Moment, die Kühe haben wir jetzt, die sind finanziert durch Anteilsscheine, das Land haben wir noch nicht. Die Kühe müssen ja irgendwo hin.
Ja, also das war ganz gut, weil die Nationalparkstiftung das wichtig fand, dass Öko-Jungbauern auf ihren Flächen wirtschaften. Da haben wir die ersten Flächen bekommen, auch von 2 anderen Naturschutzverbänden noch. Und ja, wenn man erstmal anfängt und alle sich das auch anschauen können, was man macht, dann kommt tatsächlich auch immer ein bisschen mehr Land dazu, was wir einfach pachten.
Also Sie haben kein eigenes Land bis heute?
Genau, wir haben auch tatsächlich keine eigene Hofstelle. Das ist was wir uns echt noch stark wünschen.
Was heißt das? Eigene Hofstelle, ein Stall?
Ja, genau. Also wir können einen Stall nutzen und wir wünschen uns tatsächlich noch eine Hofstelle, damit wir jetzt auch die Tiere, also gerade jetzt, wenn es nicht friert, sondern matschig ist, ist es schon auch anstrengend, die Kühe draußen zu halten. Wir machen die dann eine Strohmatratze, aber ja, wäre schon manchmal auch gut, einen Stall zu haben.
Sind das besonders kernige Viecher, die sie halten? Also, dass die keinen Stall brauchen?
Nur alte Rassen, die sind sehr robust und halten das Klima bei uns super gut aus. Ja.
Bauern können schwer Ferien machen. Ist das für Sie gut, dass Sie ein paar Mal wirklich weit weg waren? Kanada waren Sie waren... Masuren, immer sich auf ihren Beruf da vorbereitet, Südtirol. Ja. Kann man sich dann besser so auf der Scholle verankern, wenn man schon mal weit weg war?
Ja, ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig für Bäuerinnen und Bauern, Inspiration von woanders zu bekommen. Und wir haben ganz gute Unterstützerinnen, die dann tatsächlich die Arbeit auf dem Hof machen, denen wir die auch anvertrauen. Muss man auch loslassen können, das ist auch eine schwere Arbeit. Aber dann können wir immer mal wieder wegfahren. Und ich denke, das war auch gut, von weiter weg Impulse zu kriegen. Und es ist auch cool, immer wieder Leute zu Besuch zu haben, die halt was anderes von woanders berichten.
Unser Gast heute, Anja Radetzky, sitzt hier mit leuchtenden Augen, erzählt vom Ökolandwirtschaften, vom Verständnis für die Tiere, von Verantwortung für die Tiere. Frau Radetzky, reden wir mal über Geld. Viele Bauern leben von der Substanz heute. Viele Bauern geben auch auf. Lebensmittel in Deutschland tendenziell billig. Sie kriegen als Biobäuerin ein paar Cent mehr. Aber wenn Sie mir dann erzählen, dass Sie weniger produzieren, weil die Kälbchen bei den Kühen bleiben sollen, frage ich mich schon ganz naiv, wovon leben Sie eigentlich?
Ja, also als erstes haben wir richtig gute Produkte und ich kann mich total gut saisonal, lokal ernähren. Wir haben wirklich fast alles auf dem Dorf, was wir brauchen. Das spart total viel Geld und auch Zeit, ne? Und es ist tatsächlich ein sehr hartes Thema und ist auch immer ein Spagat. Also wir können das natürlich, weil wir alles direkt vermarkten, können wir andere Preise bekommen. Wir machen
also konkret, was kostet bei Ihnen ein Liter Milch oder
ja,
ein Pfund
wir dürfen
Fleisch?
Erst seit kurzem jetzt Milch verkaufen und ich denke, der wahre Preis für einen Liter Milch mit Idealen ist 2,80 Euro. Und das sind die Veganer gewöhnt und die Veganerinnen, die Mandelmilch, Reismilch kaufen, das kostet auch so viel. Und ich denke, das andere ist alles verzerrt vom Markt. Fleisch kostet 18 Euro das Kilo. Ich denke, das ist ganz okay. Das kann man sich auch mal leisten, wenn man Sonntagsbraten isst.
Ich frage mich trotzdem, wer das zahlt.
schon alles alle möglichen Leute, Rentnerinnen, Studis, normale Familien, also wirklich Leuten, denen das wichtig ist. Das Geld ist ja da, es wird nur für anderes ausgegeben, für dicke Autos und für neue Handys.
Und ich denke halt, da können wir. Es gibt auch Menschen, die haben weder dicke Autos noch neue Handys und ja. den schlackern die Ohren beim Milchpreis von 2,80, Fleischpreis 18 Euro. Ich meine, für einen Normalverdiener ist das kaum zu leisten, wenn dann jemand noch Kinder hat. Also ich meine, gibt es da so eine wohlsituierten Karawane zum Stolzenhagener Hof, die nicht. Da kauft oder wer kauft bei Ihnen?
Nee, ich kann das auch total am eigenen Beispiel. Wir haben selber Hartz IV bezogen und wir haben uns immer 100% bio ernährt. Das ist möglich. Es ist halt eine Frage, ob man das will. Und das ist halt, muss sich jeder selber fragen. Aber ich denke, es geht.
Die Verlagerung von Werten?
Ja, voll. Und das ist halt das, was ich in meinen Körper reinstecke, ist das Wichtigste. Am Körper kann ich auch Secondhand-Kleidung tragen, finde ich auch voll okay.
Mhm. Und es funktioniert natürlich auch, weil sie direkt vermarkten. Mhm. Also Milch ab, nicht direkt ab Kuh, aber ab Tank.
Ja, und wir fahren auch nach Berlin. Und genau, auch in der Region geht viel, aber nach Berlin geht schon das meiste.
Sie leben auch einen Traum mit viel Arbeit. Mhm. Leben Sie auch ein wenig in der Ökoblase?
Ja.
So in so einer Community, wo alle der gleichen Anschauung sind?
Ich mache ja viel Bildungsarbeit, deswegen kommen auch immer mehr Leute in die Ökoblase rein. Und ich denke, das ist auch wichtig zu zeigen, wie Landwirtschaft auch gehen kann. Und ja, aber ich muss tatsächlich auch die Normalität der Welt oft ausblenden. Also da will ich oder kann ich gar nicht so viel Energie reingeben.
Mhm. Ich sagte zu Anfang, die Bauern geben auf, sie knapsen, der Milchpreis ist relativ gering. Es gibt immer noch die Tendenz, in Deutschland müssen Lebensmittel billig sein, nicht unbedingt preiswert, aber billig. Können Sie eigentlich so einen konventionellen Landwirt, der ja nicht unbedingt jemand ist, der seine Tiere nicht schätzt, können Sie den überhaupt noch verstehen oder gibt es da gar keine sprachliche Basis?
Nee, kann ich voll verstehen und finde ich auch richtig schwierig. Es wurde jahrzehntelang in eine andere Richtung beraten. Ich habe selber bei einer Beratertagung gesprochen und dann haben die gesagt, ja, bei dir funktioniert das vielleicht, aber generell muss es anders laufen, wo ich gemerkt habe, ja, das geht ja weiterhin in diese Richtung, ne? Immer größer wachsen oder weichen. Und was mir aber Mut gemacht hat, ein sehr großer Landwirt, ich habe eine Drohnenaufnahme von seinem Hof gesehen, dachte, wow, Mann, was macht der denn da? Wahnsinn, riesig großer Hof mit Biogasanlage und allem drum und dran. Und der hat mir gesagt, wenn ich nochmal anfangen könnte, würde ich so machen wie ihr, weil ich bin nur am Hamsterrad. Und was er anders macht, ist, er hat einen Schweinestall neben den 8 anderen, den er hat, leer gelassen erstmal und hat dann mit einer alten Schweinerasse mit Stroh angefangen und hat eine Alternative begonnen und konnte sehen, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher darauf einsteigen, ob sie mitmachen oder nicht, erstmal mit geringerem Risiko. Das, glaube ich, ist meine Empfehlung auch. In diesem totalen an der Wand stehen von den Landwirtinnen und Landwirten.
Wie viele Ihnen vergleichbare Höfe, also nicht nur Ökohöfe, sondern mit diesem Konzept, also Bullen auf die Weide, Kälbchen bei der Mutter lassen eine Zeit lang, Tiere, wie viele Höfe gibt es, die Ihnen vergleichbar sind?
Ich denke, so 50 gibt es in Deutschland und es werden immer mehr. Also gerade auch die Umstellen auf kuhgebundene Aufzucht. Ich denke, da könnte es noch ein bisschen mehr Anreize geben, auch für die Landwirtinnen und Landwirte, weil man muss schon erstmal ins Risiko gehen, schon auch wenn man auf Bio umstellt, aber auch wenn man die Kälber dabei lässt. Aber ich freue mich richtig, dass da immer mehr Landwirtinnen und Landwirte das ausprobieren und das ja einfach mal zulassen, sozusagen der Natur ihren Lauf zu lassen.
Frau Radetzky, mit wie viel Mehrarbeit, täglicher Mehrarbeit in Ihrem Beruf bezahlen Sie Ihren Idealismus?
Ja, wahrscheinlich so wie viele andere Unternehmerinnen auch. Braucht es da einfach viel Kraft? Ich würde mir dann auch wünschen, dass es eine Junglandwirteförderung gibt zum Beispiel, um den Anfang zu erleichtern, weil viele haben diesen Traum und es geht aber nicht.
Also, wann stehen Sie morgens auf, wann gehen Sie abends ins Bett?
So ganz konkret? Ach, weiß nicht. Ich stehe um 6 rum auf und ich gehe 9:30 ins Bett und was ich halt anders mache, ist, ich schaue mir nicht abends irgendwelche Serien an, sondern ich gehe halt nochmal über die Weide oder ich bastel in Excel-Tabellen. Ne? Das ist so der Unterschied, glaube ich, zum normalen Leben. Und dazwischen flitze ich halt irgendwie durch die Gegend, pack Sachen ein, spreche mit den Mitarbeiterinnen, was gerade produziert werden muss. Und
Und Sie haben ja auch Fantasie walten lassen. Also diese Mischung aus bodenständig und hypermodern. Also wir wollen unsere Ideale leben und gleichzeitig Crowdfunding für eine Kuh und eine Käserei, da muss man auch erstmal drauf kommen.
Ja, ich denke, das ist auch die einzige Chance, um bäuerliche Betriebe zu erhalten, dass wir Bäuerinnen und Bauern uns zeigen, was wir machen, was wir anders machen, als in den Stellen, die verschlossen sind, wo man nicht reingucken kann und da halt auch irgendwie die Konsumenten und Konsumentinnen mitzunehmen und das zu verdeutlichen. Das ist auch ziemlich viel. Das ist ja eigentlich, könnte man ja auch sagen, ist Freizeit, wenn ich das mache, bei Facebook und Instagram. Aber das ist ja ein super wichtiger Teil der Arbeit.
Also Marketing gehört zum Portfolio eines Idealisten, eines idealistischen Bauern.
Ja.
Genau. Und wie viele schlaflose Nächte haben Sie gehabt wegen des wirtschaftlichen Risikos?
Das habe ich tatsächlich besser ausgehalten, als ich es erwartet hatte, weil wenn man viel körperlich draußen arbeitet, schläft man halt auch gut. Ein guter Trick. Man wird auch nicht dick zum Beispiel, man kann ganz viel essen, das ist auch sehr praktisch. Und da fehlt es schon. Wir sind als Bündnis Junge Landwirtschaft aktiv, setzen uns dafür ein, dass sich da in Brandenburg auch einiges ändert, dass wir junge Leute auch an die Hand nehmen. Und da versuche ich auch anderen jungen Menschen die Angst zu nehmen vor dieser riesigen Aufgabe.
Sie müssen auch eine Menge Lebensvertrauen haben, um nicht das Wort Gottvertrauen zu benutzen, was es vielleicht auch ist, weiß ich nicht. Ja. Woher nehmen Sie das?
Ist einfach in mir drin, bin ich auch echt glücklich. Und ich glaube tatsächlich, ich lese gerade so ein Buch, Wo geht's hier zum Glück? Da steht drin, dass man über Generationen dieses trägt in sich. Und die glücklichsten Länder haben halt mehr Vertrauen. Und wir Deutschen haben durch unsere Geschichte einfach ziemlich wenig Vertrauen. Aber jeder kann den Unterschied machen und jetzt beginnen, ein Stück weit zu vertrauen.
Anja Radetzky macht ihr Ding. Gemeinsam mit ihrem Mann bewirtschaftet sie einen Ökohof nahe der polnischen Grenze, ist Kuhflüsterin von Stolzenhagen und hat sich ihren Traum erfüllt mit jeder Menge Arbeit. Sie haben auch noch zwei kleine Kinder. Im Moment ist der Hof für die wahrscheinlich ein großer Spielplatz, oder?
Ja, gibt schon auch ein paar Gefahren, aber die machen ganz gut mit.
Was ist, wenn die Kinder mal in Ferien wollen, woanders hin, weil sie es von Schulkindern gehört haben, dass man auch jenseits des Hofes leben kann?
Ja, machen wir schon oft. Also ich versuche auch, weil wir viele auf unseren Reisen viele Bauernkinder getroffen haben, die gesagt haben, ja, die Eltern hatten nie Zeit, wusste ich schon, okay, das ist echt wichtig, dass wir das machen. Mhm. Also wir haben einen festen Familientag und dann melken wir nur und machen danach halt was mit den Kindern und wir können auch öfter wegfahren.
Glauben Sie, dass Sie die Kraft, die Sie im Moment haben, ausstrahlen, brauchen, dass Sie das in dieses Leben noch in 10 Jahren so führen können?
Oh, ich hoffe jetzt
denken
schon,
Sie darüber manchmal nach?
Ja, auf jeden Fall denke ich da oft drüber nach. Und ich hoffe, dass wir jetzt die Aufbauarbeit ganz gut geschafft haben, aus dem Nichts diesen Hof aus dem Boden zu stampfen. Wir haben sehr viel investiert. Ich hoffe, jetzt fließt auch was zurück. Und ich freue mich auch jetzt. Wir haben das erste Mal seit, ich wusste, nach 5 Jahre nach Betriebsbeginn hätte ich gern Pferde, das wieder in mein Leben zu integrieren. Und das ist super schön, auch Freizeit zu haben und mir das auch zu erlauben, ist die zweite Sache, aber das klappt ganz gut.
Haben auch Ökobauern im Winter tendenziell weniger zu tun als im Sommer oder ist dasselbe?
Mit Tieren eigentlich nicht, aber dadurch, dass wir saisonale Abkalbung machen, also die Kühe zusammen Pause haben. Habe ich jetzt ein bisschen Luft. Ich habe die Bullen halt reingetan und wieder rausgenommen in die Kuhherde und dadurch habe ich so ein bisschen Geburtenplanung gemacht.
Alles klar, das klingt wie mit Playmobil. Dann tue ich die Bullen da wieder rein, dann nehme ich sie wieder raus. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer diese Energie haben, diesen Optimismus. Sie werden ihn auch brauchen. Morgen geben Sie kein Interview. Wenn ich Sie bitte, mir eine SMS zu schicken, wenn Sie wirklich Feierabend haben, wann kommt die an?
Es wird sehr früh dunkel, dann vielleicht nicht ganz so spät.
Das wünsche ich Ihnen. Anja Radetzky war das. Sie hat ihren Lebensweg aufgeschrieben in einem Buch, das im Dumont Verlag erschienen ist, wie ich als Cowboy die Welt bereiste und ohne Geld zur Biobäuerin wurde. Ich bedanke mich für Ihren Besuch hier im Studio.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.